Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Shine Your Light. Wir hatten jetzt eine sehr lange Sommerpause, aber dafür sind wir wieder zurück mit vielen coolen neuen Themen und unserem ersten Interview. Und zwar habe ich hier gerade die Julia bei mir von Trauma in a Nutshell. Und ja, ich freue mich mega, dass du hier bist, Julia. Kannst dich ja gerne mal vorstellen.
Ja, ich finde es auch cool. Ist tatsächlich mein erster Podcast. Danke für die Einladung.
Ah, dann ist ja ist mein erstes Interview, also.
Diese passen wir gut zusammen, genau. Ich bin Julia, ich habe Trauma in a Nutshell gegründet. Als ich über Trauma gelernt habe, vor 10 Jahren ungefähr, hat mich das so fasziniert, wie sehr wir bestimmt sind von unseren frühen Erfahrungen, dass ich dann dazu gleich eine Ausbildung gemacht habe und dann gedacht habe, das muss jetzt jeder wissen. Und dann
Ja.
habe ich die Website und die Facebook-Seite gegründet und seitdem viele Workshops gemacht und Sessions. Und ja, für mich einfach ein super faszinierendes Thema.
Ja, es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen bin ich auch sehr froh, dass du jetzt hier bist und wir mal darüber sprechen. Du hast ja zwei Themen vor allem, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, die du behandelst. Einmal Traumabewältigung, auch einmal das Thema Narzissmus. Und jetzt in der Folge, vielleicht machen wir noch mal ein anderes Thema eben zur Traumabewältigung, eine andere Folge, aber jetzt wollen wir hier mal ein bisschen über das Thema Narzissmus sprechen. Und ja, du kannst ja einfach mal erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist, was das eigentlich ist und ja.
Genau, zu den Themen kommt man ja immer aus persönlicher Erfahrung. Das ist ja eigentlich bei den allermeisten so. Und Narzissmus, also Narzissmus ist erstmal ist das ein Kontinuum. Ja, also es gibt narzisstische Persönlichkeitsanteile, die wir alle haben. Dann gibt es bei Menschen ist das mehr ausgeprägt. Das merkst du dann schon, wenn einer immer im Mittelpunkt stehen muss, wenn einer immer super wichtig ist und du denkst, Mann, jetzt wird es aber auch langsam anstrengend. Ja, dann sind diese Anteile ein bisschen mehr ausgeprägt. Und dann gibt es eine richtige Persönlichkeitsstörung, die muss tatsächlich auch vom Psychiater diagnostiziert werden. Das ist eine richtige Störung wie Borderline, wie Schizophrenie, wie andere Persönlichkeitsstörungen. Und dann bist du quasi auf einer Skala von 1 bis 10, bist du dann bei 10.
Ja.
Eine Störung ist auch etwas, deswegen heißt sie Störung, weil sie extrem schwer zu behandeln ist, eigentlich nicht zu behandeln ist. Ja, wenn jemand ausgeprägte narzisstische Anteile hat, dann kann man den immer noch auch über Kognition, auch über Reflexion, da kann der ein bisschen lernen, ah, Moment, ich muss mich mal ein bisschen zurücknehmen. Ich bin ja hier nicht der Mittelpunkt der Welt. Mal ein bisschen auch die anderen reden lassen. Ich kann meine Fähigkeit zuzuhören ein bisschen entwickeln. Mir steht nicht automatisch alles zu, nur weil ich bin. Ja, können die betroffenen Menschen lernen. Und narzisstische Anteile sind für uns alle auch wichtig, weil es ist auch diese Ich-Kraft. Ja, jetzt mache ich, was ich will und lass mir nicht von jedem über meine Grenzen fahren. Aber wie gesagt, von 1 bis 10 ist ein breites Kontinuum. Und bei 10 haben wir es, ist es, das betone ich ganz gerne, es ist dann tatsächlich eine Störung. Der Mensch ist psychisch krank. Narzissmus ist ja was, das ist in aller Munde. Und ich glaube, die Gesellschaft wird auch narzisstischer, zum Beispiel durch die sozialen Medien. Aber das hat noch nichts mit einer Störung zu tun. Ja,
Ja.
also das ist wichtig, dass wir da unterscheiden.
Wie kann man denn, also woher weiß man, dass ein Mensch narzisstisch ist? Oder wie kann man das erkennen, wenn es jetzt noch keine 10 ist, wie du sagst, aber ja, wie unterscheidet man praktisch so noch gesunden Egoismus mit Narzissmus?
Also es gibt tatsächlich verschiedene Typen von Narzissmus. Es gibt relativ viele verschiedene Typen von Narzissmus, aber das, was jedem ins Auge fällt, ist der offene Narzissmus. Das sind wirklich der grandiose Narzissmus. Das sind wirklich die, die sagen, ich bin hier ein Superheld. Wenn du genau hinguckst, haben die meistens keinen besonders großen Plan. Aber sie verkaufen das bisschen Plan, das sie haben.
Als sehr, sehr gut.
Genau, die letzte Weisheit, ja. Also das ist alles, was grandios ist. Die drängeln sich in der Reihe vor, am Flughafen, weil ihnen steht zu, als Erste dran zu kommen. Ja, ihnen steht auch immer ein spezieller Preis, ein spezieller Freundschaftspreis zu. Das sind die, die immer im Mittelpunkt stehen. Oft sind es auch sehr charismatische Persönlichkeiten, wo du dich, die sind so faszinierend, die schillern irgendwie so. Da hast du das Gefühl, crazy life, das die haben. Viele haben viele Freunde oder ein Following sozusagen, weil sie eben so faszinierend erscheinen. Und die Downside, also die negative Seite davon, die sieht man erst, wenn man sehr, 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 sehr nah dran ist. Grandiose Narzisst, der offene Narzissmus ist wirklich dieses: Mir steht alles zu, ich bin das Zentrum des Geschehens, ich rede hier ohne Ende. Ich kann auch nicht wirklich zuhören, was du zu sagen hast. Und wenn, dann benütze ich, was du zu sagen hast, um meine Geschichte wieder reinzubringen. Ich glaube, dass viele, die zuhören, auch das bei denen Klick macht, weil wir kennen eigentlich alle solche Menschen. Man merkt dann auch, da fehlt es an Empathie, da fehlt es an Mitgefühl. Wenn es mir mal schlecht geht, dann habe ich so das Gefühl, der Mensch ist nicht wirklich für mich da. Diese Menschen sind auch sehr manipulativ. Das heißt, da wird ganz schnell abgecheckt, wenn ich dich jetzt kennenlerne, wenn ich mit dir jetzt ein Bier trinken gehe, wie nützt mir das nachher? Welche Kontakte kannst du mir vielleicht zur Verfügung stellen? Ja, also es ist sehr selbstzentriert, sehr ich-zentriert und ich bin der Größte und so eine ganz große Selbstdarstellung.
Und kann es dann sein, weil du vorhin meintest, eben, dass sich das oft erst in engeren Beziehungen wirklich zeigt? Also kann es praktisch sein, dass man als Freund das oft gar nicht so wahrnimmt oder in der Freundesgruppe und das gar nicht so schlimm ist? Also man weiß schon, man merkt natürlich schon, okay, die Person hat sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und ist sehr offen. Aber kann es dann praktisch sein, dass die Freunde das gar nicht so merken und das erst in der Beziehung dann wirklich rauskommt oder wenn man sehr, sehr eng miteinander ist?
Also die Grandiosität, die ist meistens schon so die Art, wie die sich connecten. Ja, also die Art, wie die in eine Gruppe gehen, die Art, wie die auftreten, erscheint so, wie du gesagt hast, erscheint ein sehr großes Selbstbewusstsein. Fakt ist, da ist gar kein Selbstbewusstsein. Das ist alles nur Show. Was ich meine, ist die Dysfunktionalität, also die negative Seite, die Schattenseite. Die wird erst sichtbar, je näher man an dem Narzissten dran ist. Ja, also zum Beispiel ist es, je nachdem, wo man auf dieser Skala ist, fehlt oft die Impulskontrolle. Das heißt, wenn die schlecht drauf sind und du bist in der Nähe, als Freundin zum Beispiel oder als Eltern oder als Geschwister, dann bist du auch das Objekt, an dem das abgelassen wird. Das kann zu emotionalem Missbrauch führen, das kann zu extremer Manipulation führen, das kann zu körperlicher Gewalt führen, je nachdem, wo derjenige sich auf diesem Kontinuum befindet. Aber die Dysfunktion, wo die extreme Zweifel an sich haben eigentlich, dieses zu wenig an Empathiefähigkeit, das merkt man eigentlich erst, wenn man näher dran ist. Das komische Bauchgefühl, dieses nach der Faszination, boah, krass, was hat denn der für ein Leben? Boah, was kriegt denn die alles auf die Reihe? Der liegt ja jeder zu Füßen. Nach dieser ersten Faszination spürt man, aber so richtig entspannt ist es nicht, mit denen abzuhängen. Und dann eben das Negative, die wirklichen Auswirkungen, die kriegen eigentlich die zu spüren, die sehr nah dran sind.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie wirkt sich das auf die Personen aus? Und also sprichst du dann auch praktisch in deinen Sessions nur mit Leuten, die mit Narzissten zusammen waren oder mit Narzissten zu tun haben? Oder sprichst du auch mit Narzissten selbst, die das selber mal gemerkt haben und zu dir kommen und fragen, hey, wie kriege ich das weg? Wieso bin ich so,
Das ist ein anderes Merkmal an einer narzisstischen Störung. Oder wenn man halt, Störung ist ja eine 10, wenn wir bei diesem Bild bleiben. Ja, aber wenn du 7, 8, 9, 10 bist, dann bist du schon am anderen, so am Ende so ein bisschen. Und die Reflexionsfähigkeit ist generell nicht sehr groß. Aber da gibt es auch eine Unterscheidung. Innerlich, ganz tief innerlich, was nie jemand erfahren wird, ist es der totale Selbstzweifel. Aber der Selbstzweifel, der ist selbst vor sich selbst weggeschoben. Also den kriegt niemand anders zu sehen und mit dem sind die in der Regel auch selbst nicht in Kontakt. Nur wirklich, wenn das Leben zusammenbricht, wenn du die Partner verlässt, wenn die Eltern sterben, wenn wirklich krasse Sachen, Krisen passieren.
Ja, krass, ist ja da wirklich so, dass die sich eigentlich gar nicht mit sich selbst auseinandersetzen oder mit anderen. Also auch selbst zu ihren eigenen Gefühlen nicht wirklich Zugang bekommen.
Genau, daher kommt ja auch die Empathielosigkeit. Was ein Narzisst kann, ist scannen. Er scannt oder sie scannt, wie geht's dir, wie bist du drauf, was bringst du für Vorteile, aber das ist immer mit einem Selbstbezug. Das ist immer, was bringt die mir? Ja, das ist nicht, weil ich so empathisch und fürsorglich bin, sondern ich bin nur empathisch in dem Sinne, ich lese dich, damit ich gucke, was du für mich für Vorteile bringst.
Ja.
Und diese Grandiosität, dieses Ich bin der Größte, mir steht alles zu und selbstverständlich kriege ich eine Vorzugsbehandlung. Da ist nicht viel Platz für Selbstreflexion. Also wenn jemand schon kommt und sagt, hey, ich mache hier einen auf dicke Hose, kannst du mir helfen? Dann ist ohnehin, weißt du, hat er die Lotterie schon gewonnen, weil ein Narzisst, deswegen wissen wir auch nicht, wie hoch der Anteil in der Bevölkerung ist, weil ein Narzisst ist der Letzte, der in Therapie geht. Deswegen. Irgendwann in Therapie, weil eine Angststörung da ist, weil Alkoholismus da ist, weil Konflikte mit dem Gesetz da sind, aber wegen anderer Sachen. Und dann wird auch Narzissmus diagnostiziert. Aber der Narzisst, der denkt, der ist der Allergrößte. Und alle anderen kriegen es nicht auf die Reihe.
Ja.
Also ich spreche jetzt im Extrem, aber so, damit man es besser erkennt, der geht nicht in Therapie oder Beratung und sagt, mit mir ist was falsch. Das ist ja falsch. Wenn, dann geht er überhaupt und sagt, mit meiner Frau ist was falsch, mit meinem Chef ist was falsch. Wie mache ich das jetzt, damit die endlich kapiert, dass
Ja.
so wie ich es sage.
Ja, ist schon wirklich ein krasses Thema. Und auch, also man weiß ja irgendwie auch, wenn man sich mit dem Thema mal irgendwie ein bisschen beschäftigt, dass das für andere Leute auch sehr schlimm sein kann. Du hast jetzt auch schon emotionalen Missbrauch erwähnt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie sich das für andere Personen äußert? Weil man könnte ja einfach sagen, gut, wenn es schlimm ist, mache ich einfach Schluss oder dann beende ich halt diese Beziehung mit der Person, ob das jetzt freundschaftlich ist oder in einer Partnerschaft. Aber in den meisten Fällen ist es ja erstmal, glaube ich, gar nicht so. Deswegen wieso nicht? Oder wie äußert sich das für die jeweiligen Personen?
Also eine Freundschaft ist dann natürlich anders als eine Partnerschaft. Und dann gibt es natürlich auch Narzissmus in Familien. Ja, da kannst du dich auch nicht so locker trennen. Also das ist auch im Beruf. Ja, wenn du einen Chef hast oder einen Kollegen, der sehr stark ausgeprägte narzisstische Anteile hat, puff, puff, ja, das ist schon schwierig, damit zurechtzukommen. Das hat viel mit Grenzen zu tun. Aber es ist und bleibt sehr schwierig. In der Partnerschaft ist es so, die beginnt in der Regel mit dem, was wir Lovebombing nennen. Das heißt, du hast das Gefühl, du hast deinen Soulmate getroffen. Das ist, wenn du so über, drüber, megamäßig, wow, verliebt bist. Und der ist der Beste und da kriege ich Rosen und der hat mir schon einen Heiratsantrag gemacht. Also es gibt diese Red Flags, auf die man achten sollte. Das ist zum Beispiel, wenn die Beziehung sehr schnell sich entwickelt. Also irgendwie bist du ein halbes Jahr zusammen und dann macht er oder sie schon einen Heiratsantrag. Oder die Geschenke sind einfach viel zu groß für da, wo man sich in der Beziehung befindet. Oder auch, du gibst wusch deine Hobbys und deinen Freundeskreis und deine Familie auf, um rund um die Uhr mit dem zusammen zu sein oder mit der. Ja, ich sage dem, weil Narzissmus ist bei Männern stärker verbreitet und Borderline ist bei Frauen, man sagt auch Borderline ist der weibliche Narzissmus, ist bei Frauen mehr verbreitet. Es gibt aber Frauen, die narzisstische Anteile haben. Ja, aber es ist bei Männern mehr verbreitet. Und ja, also in der Beziehung ist das sehr schwer, weil die guten Momente, die sind dann gleich super. Die sind dann gleich super galaktisch. Ja, das sind halt mega Reisen, mega coole Events. Das ist einfach so über, drüber. Das hat sonst keiner. Das ist ein, wir wissen mittlerweile auch, dass das nicht nur psychisch abhängig macht, sondern tatsächlich auch körperlich abhängig macht. Narzissmus und andere Störungen funktionieren ein bisschen wie eine Droge. Das heißt, die Highs sind so high, dass du einen Hormonmix erlebst in deinem Körper, dass du das immer wieder haben willst, obwohl du irgendwann schon bemerkst, dass da auch das Low kommt danach. Und das ist, was wir Intermittent Reward nennen. Das heißt, das ist so eine Belohnung, die immer unvorhergesehen irgendwann kommt. Das heißt, es ist normale Woche, normaler Monat mit normalen Streits und normalen Streits mit Narzissten, die sind nicht normal für andere Leute. Ja, das ist auch extrem. Also die Lows sind auch extrem. Und plötzlich kommt er mit einem Rosenstrauß und ihr geht in dein Lieblingsrestaurant und ihr habt den Sex des Jahrhunderts und das ist so wuh, aus dem Nichts heraus. Und dieses ist wie eine Droge und hält auch den Körper in einer Abhängigkeit, weil wir diese Achterbahn an Hormonen dann gewöhnt sind. Deswegen ist auch die Trennung von solchen Menschen so schwierig, weil du auch einen körperlichen Entzug machst.
Ja, ist irgendwie voll krass zu hören, wie sich das mal, also wie so die Menschen bei Narzissten bleiben. Also, dass es wirklich psychisch und körperlich einfach nicht so leicht möglich ist, wie andere vielleicht denken. Man kann ja einfach immer sagen, ja, trenne dich halt von dem, wenn es nicht passt. Aber es ist echt interessant, so zu erfahren, was da vorgeht und was da passiert, dass das eben nicht der Fall ist. Wie äußert sich das dann, also diese negativen Tiefs? Also du hast ja schon gesagt, positiv ist, man kriegt so viel Liebe und Geschenke und was nicht alles, aber wie ist dann der Rest? Also wie schaut der Rest aus?
Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt zum Beispiel, was wir Silent Treatment nennen. Da meldet er sich einfach nicht mehr, tagelang, wochenlang, oder wenn man zusammen wohnt, spricht er nicht mit einem. Es gibt auch Gaslighting. Gaslighting ist, dass ich dann sage: Nee, da erinnerst du dich falsch. Das ist so ein Quatsch, das hast du dir total eingebildet. Jetzt mach dich mal locker, das war nur ein Witz. Also das heißt, dass deine eigene Empfindung, wie du es wahrgenommen hast, wird als falsch dargestellt und du wirst als falsch dargestellt. Und das aber auf so eine Tröpfchenmethode, dass du anfängst, deiner eigenen Realität und deinem eigenen Bauchgefühl zu misstrauen. Dass du kommst dann dahin, dass du sagst, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen zu doof dafür. Das wird schon stimmen, wie er sie das sagt. Ich muss mich echt mal ein bisschen lockerer machen und du vertraust mehr der Wahrnehmung des anderen als deiner eigenen Wahrnehmung, was natürlich der perfekte Schlüssel für Manipulation ist. Weil dann kann der andere dir erzählen, was er lustig ist. Auch sehr oft, dass mit dem Abbruch der Beziehung gedroht wird. Sagt, wenn du nicht das und das machst, dann trenne ich mich halt. Aber alles in ein bisschen nicht so plakativ. Weißt du, nicht plakativ, sondern schon mit ein bisschen. Oft sind diese Menschen sehr erfolgreich, sehr intelligent. Deswegen kommt man da auch nicht so schnell dahinter. Und dann die mangelnde Impulskontrolle, was ich vorher genannt habe. Das heißt, das kann dann auch mit Cholerik zusammengehen. Streits dauern in der Regel ewig, ewig, Stunden, Tage, Wochen. Weil der Narzisst lebt von der Aufmerksamkeit des anderen. Und entweder dem ist ganz egal, wie die Qualität der Aufmerksamkeit ist. Wenn er keine Liebe bekommt, dann nimmt er halt Aggression und dann wird er den Streit so lange in die Länge ziehen, bis sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit gefüllt ist.
Wahrscheinlich können ja auch narzisstische Menschen gar nicht wirklich Sachen im Streit einsehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann, wenn, wie du das erzählst, oft so lange geht, bis die andere Person einfach sagt, ja, okay, stimmt, du hast recht, oder der Person dann recht gibt.
Einmal, weil du dann selber nicht mehr weißt, was habe ich denn eigentlich gedacht am Anfang? Weil das wird so ein Wortsalat, dass du irgendwie gar nicht mehr weißt, worum geht es in diesem Streit? Was war mein Punkt in der Sache? Ja, also irgendwann sagst du, ja, okay. Die Schuldzuweisung ist auch immer beim anderen. Also der Narzisst hat ja diese mangelnde Reflexionsfähigkeit. Der sagt dann nicht, oh, sorry, das war jetzt echt ein bisschen zu viel. Sondern das ist immer, wenn du das nicht machen würdest, dann müsste ich auch nicht jetzt so ausrasten. Und wenn du gleich auf mich gehört hättest, dann so geht es dann, ja. Und dann ist es irgendwann auch mal eine Überlebensstrategie zu sagen, weißt was, wir machen es einfach so, wie du willst, und dann habe ich jetzt mal meine Ruhe.
Ja.
Aber da ist die Resignation natürlich perfekt und dann hat das ja auch mit Beziehung schon lange nichts mehr zu tun.
Ja, ist echt, also krasses Thema. Und ich weiß nicht, wie ist es jetzt? Du hast ja auch gesagt, das ist ja auch aus deiner persönlichen Erfahrung dein Thema praktisch geworden. Und wie löst man sich da jetzt aus einer Beziehung? Also wie hast du das auch rausgeschafft? Wie können andere schaffen, sich von dieser Abhängigkeit, sage ich mal, rauszulösen in der Beziehung? Freundschaftlich ist es ja vielleicht noch mal ein Ticken einfacher. Familiär ist natürlich schwierig, aber wie schafft man das, aus der Beziehung, aus der Abhängigkeit zu kommen?
Also das eine ist ganz viel verstehen und lernen, weil das ist so geschickt, dass die Betroffenen denken, ich bin das Problem. Das ist so geschickt, dass die Betroffenen denken, wenn ich mich nur ändere, dann läuft die Beziehung hier. Das heißt, man ist in so einem, das passt ja immer zusammen, der Empath trifft einen Narzissten, der Narzissten trifft einen Empath. Ja, die müssen ja zusammenpassen, die beiden. Der andere ist in so einer Schleife von, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt hier falsch? Und jetzt muss ich in noch eine Therapiestunde und in noch einen Workshop, damit ich jetzt hier mal das auf die Reihe kriege, weil, ja, das heißt, es ist tatsächlich ganz viel Ich-Stärkung, da wofür man einfach eine Beratung braucht oder eine Therapie. Und es ist ganz viel Lernen. Und das ist auch das Gute, dass es ein bisschen ein Trendthema ist, weil wir dadurch mehr lernen darüber. Als ich angefangen habe, über Narzissmus zu lesen, da hatte ich keinen, nicht den blassesten Schimmer, was das ist. Und als ich dann darüber gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh shit.
Es ist schon gut, dass da heutzutage echt ein bisschen mehr so Aufmerksamkeit für so Themen geschaffen wird. Und ich finde es krass, dass du praktisch damals davon noch gar nichts gehört hast, weil ich kannte das jetzt schon natürlich so vom Namen her und was das ist, aber.
Ja, und du, ich meine, vor 10 Jahren zum Beispiel, da war Narzissmus noch nicht so ein Trendthema. Und dann habe ich halt einfach ganz viele Bücher gelesen, habe ich ganz viel im Internet recherchiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Moment mal, das Problem bin ja gar nicht ich. Das erleben ja hier total viele Menschen.
Ja.
Das ist so ein wichtiger Moment für die Betroffenen, weil dann plötzlich die ganze Welt, ich bin nicht mehr alleine, ich bin nicht verrückt, ich bin hier nicht das Problem. Deswegen hat man trotzdem seine Themen. Wieso, was läuft da nicht da? Wieso habe ich die Grenzen nicht gesetzt? Wieso habe ich das nicht erkannt? Weißt du, das ist aber eine andere Geschichte, die man dann bearbeiten kann. Aber es ist wirklich, sich zu informieren. Deswegen stelle ich auch ganz viel Content for free zur Verfügung. Sich mit anderen auszutauschen, die betroffen sind. Sich mit anderen auszutauschen, die es rausgeschafft haben, wie sie es rausgeschafft haben. Wenn man kann, dann ist der Königsweg No Contact. Weil das Lasso von dem Narzissten oder der Narzisstin, die sind so geschickt in ihrer Manipulationsfähigkeit, einen wieder zurückzuholen. Ich ändere mich, wir gehen in Therapie, ich habe es total kapiert, es tut mir so leid. Und die brechen auch weinend bei dir in der Küche zusammen. Und dann denkst du immer, oh wow, darauf habe ich jetzt ewig, jetzt, okay, ich gebe ihr noch eine Chance. 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage Maximum, ja, und dann fängt der ganze Quatsch von vorne an und du denkst dir, oh mein Gott.
Ja.
Deswegen ist der Königsweg No Contact, wirklich No Contact und es geht so weit, dass Leute, je nachdem, wie krass es war, sind umgezogen, haben ihre Adresse nicht bekannt gegeben, aber auf jeden Fall blockieren auf Facebook, auf WhatsApp, auf dem Telefon, auf. Das ist, und dann braucht man Unterstützung von anderen, die das kennen, um auch durch diesen körperlichen Entzug zu gehen, der sich vor allem darin äußert, ich muss ihn anrufen, ich muss ihn anrufen, wir können ja Freunde bleiben.
Oh, ja, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, dass man da selbst, sage ich mal, auch irgendwie die Stärke hat, das so abzugrenzen. Ich meine, das ist ja schon schwierig, wenn man verliebt ist oder sich geliebt hat und die Person nicht narzisstisch ist, ist ja schon teilweise schwierig, keinen Kontakt danach zu halten oder das wirklich straight abzubrechen. Und ich stelle mir das wirklich sehr, sehr kompliziert vor, wenn man so abhängig dann von der Person schon ist und so viel manipuliert worden ist. Man hat ja dann auch, glaube ich, einfach wenig Selbstbewusstsein. Also so wie du das erzählst, wirst du ja runtergemacht, werden deine Gedanken runtergemacht oder die Gefühle, die du hast. Ja, also da muss man auch erstmal so diese Stärke entwickeln, sich damit auseinanderzusetzen und sich das zu trauen, sage ich mal.
Ja, es ist ein krasser Weg, weil je nachdem, wo der andere, der narzisstische Partner auf diesem Kontinuum ist, gibt es da auch wirklich ganz schreckliche Schicksale. Das ist dann wirklich die High-End-Störung, wo man dann auch Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich braucht, um sein Leben zu schützen, seine Reputation zu schützen. Weil der Narzisst sagt natürlich nicht, ah ja, okay, kein Problem, Baby, dann trennen wir uns halt, ja. Was ist das Letzte, wenn es von dir ausgeht, wenn es vom Narzissten ausgeht, dann kannst du auch warten, bis der sich's anders überlegt und dann wieder zurückkommt und guckt, ob du noch da bist. Und da braucht es unglaublich viel Kraft und Stärke und Begleitung. Ich glaube, dass es alleine eigentlich nicht zu schaffen ist. Und
Ja.
wenn es Begleitung vom Therapeuten ist, dann von einer Gruppe von anderen, die das kennen, weil, und das würde ich auch gerne noch sagen an der Stelle, ist, wenn man mit Leuten spricht, die sich damit nicht auskennen, egal wie gut die es meinen, das ist in der Regel retraumatisierend, weil die sagen, oh, come on, jetzt ist so viel passiert, was brauchst du noch, damit du gehst? Das hilft aber nicht, weil das nicht die Komplexität der Situation erfasst und es macht dann nur noch eine Schicht von, mein Gott, was bin ich eigentlich für ein Trottel?
Ich finde das echt sehr krass, dass das auch in so Extreme ausschlagen kann. Also wie du meinst, dass da Leute umgezogen sind schon oder ja, solche Sachen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das wirklich so extrem werden kann. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, das passt vielleicht auch ganz gut noch zu einer Frage, die eine Followerin gestellt hat. Und zwar habe ich so eine kleine Umfrage bei uns auf dem Account gemacht, welche Fragen denn die Leute noch zu dem Thema haben. Und da hat auch eine gefragt, wie kann man als Freunde helfen praktisch, wenn jemand in einer narzisstischen Beziehung ist? Weil du meinst ja gerade, dass das sehr schwierig ist, aber damit Leute das selber machen, dann müssen die erstmal selber wissen, dass sie überhaupt in einer narzisstischen Beziehung sind oder selbst die Stärke aus sich heraus haben, sich damit zu beschäftigen oder sich einen Therapeuten zu suchen. Aber was macht man, wenn man das selbst in der Beziehung gar nicht merkt? Was können Freunde da was machen oder wie kann man da helfen?
Ja, es ist ein super schwieriges Thema. Das Beste, was man tun kann, ist da zu sein. Ja, auch wenn du denkst, echt, die Geschichte habe ich jetzt schon 5-mal gehört. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Das Beste, was man tun kann, ist da zu sein und da zu sein und zuzuhören. Je nachdem, wie eng die Beziehung ist, also wenn es deine beste Freundin ist, dann hast du vielleicht mehr Zugang, vielleicht, ja. Aber es ist in meiner Erfahrung so, derjenige, der in der Beziehung ist, muss da selber draufkommen, weil der muss auch den harten Weg nachher gehen. Und was passiert, das ist auch, woran die wenigsten denken, wenn ich dir jetzt sage, hey, jetzt pass mal auf, das sieht doch ein Blinder bei Nacht, der ist einfach narzisstisch und der ändert sich auch nicht, weil... Goldene Regel Nummer eins, die ändern sich nicht. Das ist so vorhersagbar wie der Sonnenuntergang. Die ändern sich nicht. Die Hoffnung, man muss auch durch diesen Trauerprozess gehen und diese Hoffnung sterben lassen. Es wird da keine Änderung geben. Es wird nur noch mal eine schöne Phase geben, die dann wieder von der katastrophalen gefolgt wird und dann wieder eine schöne. Wenn man mit dieser Achterbahn leben will, dann ist ja auch okay. Ja. Bloß das Leiden ist ja größer als der Genuss in der Regel. Aber es gibt Leute, die sich bewusst entscheiden, bei einem Narzissten zu bleiben oder einer Narzisstin wegen Kinder, wegen viele sind finanziell abhängig. Und das ist ja dann auch okay, man muss nur wissen, wo bin ich. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Wenn mir jetzt meine Freundin sagt, du pass mal auf, Das ist doch klar, das sieht doch ein Blinder bei Nacht. Das ist ein Narzisst oder der hat sehr starke narzisstische Anteile. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn deine Freundin deinen Partner schlecht macht?
Ja, ist wahrscheinlich voll schwierig, vor allem wenn man so in seiner eigenen Bubble ist und das selber noch gar nicht wahrgenommen hat und vielleicht auch gerade in der guten Phase ist und nicht gerade in der schlechten Phase, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, dass man sagt, ja, stimmt, hast recht, sondern dass es ja eher so als Angriff vielleicht gewertet wird.
Genau, du nimmst es auf irgendeiner Ebene in der Regel als Angriff wahr und verteidigst deinen Partner. Ja, Moment, so gut kennst du den doch gar nicht. Und also innerlich zumindest, wenn du es auch nicht sagst, ja. Oder du weißt nicht, wer der oder die wirklich ist. Ja, das stimmt, der ist schwierig, aber der ist ja auch schwierig, der hatte ja auch schwierige Lebensumstände. Also du entschuldigst die ganze Zeit, das ist auch so eine Red Flag, dass du das Verhalten deines Partners entschuldigst.
Vielleicht auch, dass
Mit
man sich
einer
entschuldigen muss. Allein schon, dass so viel passiert, dass man anfangen muss, schon zu entschuldigen oder das öfter machen muss, ist ja eigentlich dann schon so ein Zeichen, okay, irgendwas stimmt dann vielleicht wirklich nicht, wenn mich so viele Leute darauf hinweisen und ich das ständig gut reden muss.
Genau. Und deswegen ist es super schwierig. Ja, man kann es mal versuchen zu sagen, hier, pass mal auf, da gibt's das gibt es überall im Internet, ich habe das auch schon gemacht, eine Liste mit Red Flags. Ja, also wenn du davon irgendwie 3, 4, 5 hast, dann musst du dann schon mal nachdenken, Moment mal, das ist eine richtig gesunde Beziehung, wie ich sie eigentlich haben möchte, die auf Respekt basiert, auf Empathie, auf gegenseitiger Wertschätzung. Danach sieht es aber nicht aus. Aber da braucht es schon so ein Maß an Leidensdruck und ein Maß an Ehrlichkeit. Und je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit gestrickt ist, wie bedürftig auch der Counterpart ist sozusagen, ist man da halt schneller oder dauert es halt länger. Und auch wie sehr diese Manipulation, also spielen viele,
Ja.
viele Faktoren eine Rolle. Aber es ist schwierig, das zu begleiten und die Freunde kommen natürlich auch in eine Situation von Hilflosigkeit. Und das ist auch ein Gefühl, das wir alle schwer aushalten können.
Also praktisch einfach da sein, versuchen, das auf eine vielleicht liebevolle Art zu sagen und nicht ständig zu sagen, oh, jetzt hast du mir schon wieder von einem Streit erzählt, der ist narzisstisch, warum merkst du das nicht? Das macht ja also. Da zieht sich wahrscheinlich die Person ja auch noch mehr zurück. Also dann erzählt man vielleicht noch weniger, ist noch mehr allein mit der ganzen Sache.
Und das ist halt dieser Punkt. Dadurch, das ist das Gute, dass es so ein Mainstream-Thema geworden ist, ist, dass mehr Information zur Verfügung steht. Und das Schlechte dabei ist, dass jeder meint, er kann mitreden. Und es braucht aber ein sehr differenziertes Wissen. Weil in dem Moment, wo mir meine Freundin auch noch sagt, ey Mann, siehst du das eigentlich nicht? Dann ist es ja retraumatisierend auf das, was ich eh schon glaube, dass ich ein Trottel bin.
Stimmt, stimmt. Ja.
Dann werde ich von meiner Freundin zurückziehen, weil ich muss ja meine Partnerschaft schützen.
Ja.
Und dann geht der Schuss voll nach hinten los. Das heißt, man muss da wirklich einen Weg finden, miteinander zu sprechen, wo total klar ist, ich wertschätze dich und ich liebe dich als meine Freundin sowieso, egal was passiert und ich bin immer hier für dich. Und was ich dir sagen möchte als deine Freundin, weil ich dich so gerne habe, das gefällt mir nicht, was da abläuft. Ja, wie könnte ich dich denn unterstützen? Also das muss ein ganz anderes Gespräch werden.
Meinst du denn, dass, also ist es möglich, dass zwei narzisstische Personen in einer Beziehung sein können, oder ist es schon eher so, dass das ein unterschiedliches Verhältnis ist und eine Person mehr Macht auf die andere Person ausübt?
Also das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe gehört, dass zwei narzisstische Personen ein Paar sein können. Ich stelle mir das irgendwie vor wie Mord und Totschlag
Ja.
abgewechselt. Worst love ever. Aber ich glaube, da gehst du zugrunde daran an so einer Beziehung. Aber da habe ich keine Erfahrung damit. Das weiß ich nicht.
Ja, okay.
Wollte noch eine Sache sagen zu dem, was wir vorher gesagt haben, weil mir das gerade noch einfällt und mir das wichtig ist. In dem Partner, in dem empathischen Partner, der ja auch nicht umsonst sich so ein Partner ausgesucht hat, da ist auch ganz viel Scham. Ja, das heißt, da ist ganz viel Scham, wieso kriege ich es nicht auf die Reihe? Jetzt ist doch schon X, Y und Z passiert, wieso habe ich mich denn immer noch nicht getrennt? Ja, das heißt, auch das muss man im Hinterkopf haben, wenn man mit dem Menschen spricht. Und wenn ich den noch mehr beschäme,
Ja.
dann zieht er sich immer weiter zurück. Und je weiter er sich zurückzieht, ja, das ist einfach diese Retraumatisierung, die da passiert, nicht gehört zu werden, nicht verstanden zu werden. Und du verlierst ja auch deinen Einfluss dann auf deine Freundin.
Und
Ja.
also du sagst ja gerade, dass man sich die Person ja schon aussucht, natürlich. Wie ist man denn als Person, wenn man sich solche Personen aussucht? Oder was, woran kannst du dann an dir selbst arbeiten, wenn du merkst, hey, ich habe da irgendwie gerade eine schon narzisstische Person angezogen oder jetzt schon zum zweiten Mal oder so? Vielleicht bricht man es davor ab, weil man über das Thema Bescheid weiß und man merkt, oh nee, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Aber wenn schon ja dazu gekommen ist, dass man sich die Person ins Leben geholt hat, sich die ausgesucht hat, wie kannst du das, sage ich mal, verhindern, damit das nochmal passiert?
Dann musst du deine Arbeit machen. Das ist wirklich, du kannst darauf wetten, wer sich von einem Narzissten trennt. Das ist ohnehin schon mal eine Lebensleistung, weil es so schwierig ist. Und nicht seine innere Arbeit macht, der wird wieder mit einem Narzissten zusammen sein. Vielleicht hat der eine andere Ausprägung. Es gibt ja, jetzt sprechen wir über grandiosen Narzissmus, es gibt ja viele Formen von Narzissmus. In der Regel sind es viele Frauen auch, die dann vom Narzissten verlassen werden, weil der einen besseren Supply, sagen wir, gefunden hat. Das heißt, er hat jemanden gefunden, der ihn mehr anhimmelt, der ihm mehr zur Verfügung steht, der mehr Zeit für ihn hat, der sexueller attraktiver ist, was auch immer. Ja? Und dann sind diese Frauen total am Boden zerstört. Aber wenn die nicht ihre Arbeit machen, dann ist die nächste Beziehung wieder eine narzisstische Beziehung. Und die machten die Betroffenen halt erst dann, wenn der Leidensdruck so groß ist. Und dann, ja, dann braucht man Therapie, dann braucht man Beratung, dann braucht man andere Leute, mit denen man sich austauscht. Und das hat viel mit unserem Attachment zu tun, Early Attachment, Attachment Styles. Ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, wie haben wir Bindung gelernt in unserer Familie? Und es sind in der Regel Menschen, die eine unsichere Bindung haben. Das heißt, die sich nie der Liebe der anderen sicher sein können und sicher waren, die nicht glauben, dass sie liebenswert sind, so wie sie sind, dass sie tolle Menschen sind, so wie sie sind, die anderen Leuten erlauben, ihre Grenzen zu überschreiten, nur damit sie gemocht werden. Ich meine, machen wir alle mal, aber halt mal. Aber diese Menschen, mit denen kannst du eigentlich alles machen, so ungefähr. Hauptsache, für die ist ganz schlimm Konflikt zum Beispiel, ja.
Also heißt praktisch, du meinst jetzt mit, ja, da muss man seine Arbeit machen, Selbstliebe lernen praktisch, nicht so abhängig von anderen Personen zu sein, indem du weißt, wer du selbst bist, was du kannst, damit du dir eben nicht mehr solche Leute aussuchst, die ja so viel Einfluss auf dich nehmen. Oder die selber
Aussuchst.
vielleicht auch ein schönes Leben gestalten, so wie du es toll findest, damit du nicht die Person suchst, die ja vermeintlich so ein tolles Leben hat erst.
Ja, das sind alles Bausteine davon und es klingt viel einfacher, als es ist.
Ja.
Deswegen ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil das gibt sicher auch Hörer, die sich erkennen und sagen, oh Kacke, ich erlaube auch anderen, mit mir zu machen, was sie wollen. Ich gebe auch anderen mehr Priorität, deren Wünsche als meinen Wünschen. Für mich ist auch wichtiger, was der am Wochenende machen will und dann stecke ich meine Pläne zurück. Ich bin auch jemand, der so auf Zehenspitzen läuft, falls der andere mal schlechte Laune hat oder sowas. Ja, also da können wir uns auch selbst erkennen und sagen, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Eine gute Frage ist immer, würde ich mich mit meiner besten Freundin auch so verhalten? Da kann man das so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Wenn meine beste Freundin wandern gehen möchte am Wochenende und ich möchte aber schwimmen gehen, dann werde ich vielleicht nicht, ja, okay, gehen wir wandern,
Ja.
sagen. Dann werde ich das vielleicht irgendwie anders angehen. Und wenn meine beste Freundin einen schlechten Tag hat, dann werde ich vielleicht nicht da tiptoen und hoffentlich sage ich nichts Falsches, sondern dann werde ich vielleicht sagen, hey, brauchst du was? Ist alles okay? Und da erkennt man schon so ein bisschen, ups,
Ja, das finde ich einen
da.
sehr, sehr guten Tipp. Also wenn man das so miteinander vergleicht, kann man vielleicht wirklich gut merken, ob man anderen Leuten viel, viel mehr Priorität gibt, wie man sollte. Weil mit der besten Freundin ist ja auch ein gesundes Verhältnis. Du gibst ihr Prioritäten auch, aber halt in einem Verhältnis, was noch gesund ist, was für dich gut ist und was für sie gut ist. Also
Genau.
finde ich einen sehr, ja, hilfreichen Tipp, muss ich sagen.
Und diese Ich-Stärke zu lernen, wo ich sage, nee, das passt mir so nicht. Und dann stehst du ja nicht mit einem Narzissten, stehst du ja nicht für deine Grenzen ein oder für deine Wünsche ein, wie mit irgendeinem Menschen. Nee, das ist ja, der will ja, dass du tust, was du sagst. Das heißt, du stehst gleich David gegen Goliath auf, sozusagen. Und diese Ich-Stärke zu lernen und nicht mehr abhängig zu, dein Glück abhängig zu machen von wem anders, das sind ja Sachen, die wir ganz früh in unserem Leben gelernt haben. Die haben wir in der Regel in den ersten 2 Lebensjahren gelernt, in den ersten 6 maximal. Das heißt, so funktionieren wir schon unser ganzes Leben lang. Da reicht nicht, wenn du 5 Therapiestunden machst oder dich mal mit deiner Freundin unterhältst und sagst, ach ja, alles klar. Nee, das sitzt so tief in uns, dass das richtig, richtig, richtige Arbeit ist, die sich lohnt, in meiner Erfahrung, weil du erst dann in der Lage bist, dein eigenes Leben zu leben und so erstmal zu horchen und rauszufinden, was will ich denn eigentlich? Was sind denn meine Werte? Was sind meine Prioritäten? Wie möchte ich leben? Was fühle ich denn eigentlich? Das weißt du vorher gar nicht, weil du immer nur weißt, was der andere denkt und fühlt. Aber es ist super schwierig. Das sage ich auch jedem, der zu mir kommt, sage ich, das ist kein leichter Weg.
Ja, das, also es, wie du sagst, es hört sich einfacher an, wie es auf jeden Fall ist, aber man merkt schon, dass es wirklich ein sehr komplexes Thema ist und sehr, ja, da sehr viele Abhängigkeiten auch bestehen. Und du hast jetzt gerade auch erwähnt, dass, also mit der Kindheit, dass viel auch aus der Kindheit kommt, dass man vieles schon sehr früh entwickelt. Wie ist es jetzt, wenn Narzissmus eben nicht in der Beziehung herrscht, sondern beispielsweise du einen narzisstischen Vater hast oder eine narzisstische Mutter? Wenn man, also wie kann man da damit umgehen? Sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt nicht den Extremfall haben wollen, dass du dich komplett von deiner Familie abschirmst und Kontakt abbrichst, wie hältst du das aus, mit diesen Konfrontationen klarzukommen oder mit diesen Kleinmachungen, ohne dass du die Achtung vor dir selbst verlierst? Also dass du nicht immer sagst, ja, okay, hast recht. Aber wie kann man das so in seinen, blöd gesagt, aber in seinen Alltag integrieren vielleicht, sich davon abschirmen?
Also der erste Schritt ist ja immer erstmal es zu erkennen. Das klingt so banal, aber solange wir nicht sehen, die Störung ist da drüben. Ja, und ich sage jetzt mal Störung, auch wenn ich jetzt nicht von der 10 spreche. Ja, aber das merkwürdige Verhalten ist da drüben. Dieses immer mich runterputzen müssen und dann noch in der Öffentlichkeit vor anderen oder immer das nicht genug, meine Leistung ist nicht genug, das ist mal von da drüben. Dass ich das erstmal sortiert bekomme. Weil wenn wir gerade mit Eltern, wenn wir damit aufgewachsen sind, dann glauben wir ja wirklich, dass ich hab's nicht auf der Reihe. Das heißt, es ist schon mal ein Riesenprozess, zu sagen, Moment mal, also eigentlich habe ich das super gemacht. Der findet immer noch oder die findet immer noch, dass, ah, Moment mal, das ist ja dem seine Perspektive. Das ist mal der allererste Schritt. Und wenn ich diesen kleinen Abstand entwickelt habe, dann sehe ich plötzlich, hey, das macht er gar nicht nur mit mir. Das macht er ja auch mit meinen Geschwistern. Das macht er ja auch mit, keine Ahnung, mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Das macht er ja auch. Plötzlich sehe ich, dass es ist wie so ein Strickmuster. Und dann bin ich aber schon raus. Dann bin ich schon einen Schritt nach hinten gegangen und dann sehe ich schon viel mehr. Und wie du sagst, der letzte Schritt ist, ich glaube, die Dr. Shefali hat das mal gesagt oder die Dr. Ramani, das sind zwei, die ich sehr wertschätze, die in Amerika arbeiten. You can divorce your parent. Also der letzte Schritt ist wirklich, no contact mit diesem Elternteil zu gehen. Hört sich auch viel einfacher an, als es ist, weil da gehört viel Trauerarbeit dazu, viel Enttäuschung, die da bearbeitet werden muss.
Ich stelle mir das so voll kompliziert vor, weil im Endeffekt passiert das ja dann schon, wenn man sehr jung ist und sich noch gar nicht davon abgrenzen kann und sich das ja auch sehr in dir verinnerlicht, hey, ich mache das nicht gut, ich kann die Person nicht stolz machen. Man will ja seine Eltern auch stolz machen, man will ja gesehen werden von seinen Eltern, deswegen stelle ich mir das schwierig, schwierig, schwierig vor, wenn man schon von früh an, sage ich mal, das so ein bisschen miterlebt und das normal ist und sich das so in deinem Kopf festsetzt. Also ich glaube, da muss man schon sehr viel an sich arbeiten und lernen und sehen, wie du sagst. Das ist schon sehr, sehr ein kompliziertes Thema.
Ja, und dann gibt es halt da dazwischen, gibt es halt jede Menge, weißt du, dass du halt nur so lange auf dem Familienfest bleibst, wie du es gut aushalten kannst und dass du dann immer irgendeine Ausrede parat hast, so ich habe ein bisschen Kopfschmerzen heute und jetzt muss ich gehen, weil meine Kopfschmerzen werden schlimm, dass du immer einen Exitplan hast, ja, dass du die nicht zu dir nach Hause einlädst, sondern dann an einen neutralen Ort oder zu denen gehst, wo du weggehen kannst. Also da gibt es dann schon, kann man richtig praktische Strategien entwickeln, damit man es nicht länger aushalten muss, als man es entscheidet auszuhalten. Ja, und das ist das eine, das ist der praktische Umgang mit dem narzisstischen Elternteil. Und dann der andere Teil ist natürlich, wie hat mich das geprägt? Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Wie hat mich das geprägt? Und wie prägt mich das heute noch, dass ich so aufgewachsen bin? Narzissmus ist zum Teil erblich bedingt, das ist was sie sagen. Und es ist aber auch sehr stark vom Umfeld abhängig. Das heißt, wenn ein Kind dann zum Beispiel ohne den narzisstischen Elternteil aufwächst, dann hat das Kind mehr Chancen, sich selbst zu regulieren, andere Wege zu entwickeln. Es wird wahrscheinlich eine Tendenz zu Narzissmus haben, aber dadurch, dass es mit ganz anderen Einflüssen aufgewachsen ist, kann es dann auch das gut managen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel eine narzisstische Mutter hattest und die war alleinerziehend, dann bist du fast verloren. Dann bist du fast verloren als Kind, weil du keinen regulierenden, du hast keinen anderen Einfluss. Du denkst, das ist normal. Und wirst so sozialisiert, plus die genetische Komponente. Und dann siehst du auch, dass da haben die Menschen wenig Chance dann. Ja, das heißt, das sind immer so Extremfälle, aber diese Reflexion, wie hat mich das geprägt, wie prägt mich das heute in meinen Beziehungen, ja, das ist viel Arbeit.
Aber würdest du sagen, wenn man jetzt, also wenn es jetzt so einen extremen Fall gibt, praktisch, dass man so aufwächst, würdest du sagen, man wird dann eher selbst narzisstisch oder eher man hat ein super geringes Selbstbewusstsein, man zieht eher Narzissten wieder an oder gibt es da beide Fälle oder wie denkst du, äußert sich das später dann?
Wahrscheinlich gibt es beide Fälle. Ich weiß jetzt aus meiner Praxis nur, dass die Kinder selbst sehr starke narzisstische Anteile hatten. Wobei, das ist nochmal wichtig, deswegen sage ich das nochmal, das geringe Selbstwert ist Teil, denn die müssen nur so grandios sein, weil sie sich eigentlich für den letzten Dreck halten.
Ja, stimmt. Ich habe mir das gerade gedacht, wo ich die Frage gestellt habe, weil du hast am Anfang gesagt, dass Narzissten eigentlich im Endeffekt ja gar kein Selbstbewusstsein haben oder ein sehr, sehr geringes und das deswegen so ein bisschen kompensieren.
Und das hat damit zu tun, auch Narzissmus ist, die Störung ist letztendlich eine Folge von frühkindlichen, schweren, traumatischen Erfahrungen. Das hat mit Missbrauch zu tun, das hat mit extremer Schuldzuweisung, Shaming, emotionaler Vernachlässigung. Also wenn man das auch versteht, die stärkere Ausprägung oder überhaupt die Ausprägung narzisstischer Anteile ist eine Überlebensstrategie für das Kind. Weil die Mutter zum Beispiel sagt, du bist ja doof wie Stroh und nicht mal das kannst du, weißt du, und das ist so ein konstantes Shaming und dann dazwischen kommt so ein, du bist der Größte, Gott hat mit dir den perfekten Menschen erschaffen, weißt du, es ist verrückt einfach.
Krass, ja.
Und in dem findet sich der narzisstische Mensch dann wieder. Und da ist natürlich für ein Kind ist da gar keine Orientierung und gar keine Normalität zu finden.
Ja, also wirklich sehr, sehr komplexes und interessantes Thema. Ich glaube, wir könnten da jetzt auch noch ewig weiterreden. Aber ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Themen abgehakt, außer du möchtest dazu noch was sagen.
Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich noch der Vollständigkeit halber dazu sagen möchte. Und zwar gibt es auch den verdeckten Narzissmus, der ist genau das Gegenteil von allem, was wir gesprochen haben.
Oh.
Und den erkennt man erst, wenn man genau hinguckt. Und das einfach nur mal, damit man es auch gehört hat. Und dann können wir gucken, ob wir ein andermal darüber sprechen. Wenn ich es ganz kurz sage, dann hast du da so ein Bauchgefühl, wie irgendwie ist es hier nicht cool und irgendwie ist es hier nicht entspannt und irgendwie dreht sich alles um diesen einen Menschen. Aber dieser eine Mensch, der ist super bescheiden, super reflektiert, super spirituell, super lieb, super irgendwas. Und du denkst dir, nee, dem kann man ja echt keinen Vorwurf machen. Aber das ist eine Form, die tritt mehr bei Frauen auf als bei Männern. Immer beide, ja, aber mehr bei Frauen als bei Männern. Und das ist ein verdeckter Narzissmus. Die leiden dann irgendwie ganz fürchterlich. Und du merkst nur, hä? Irgendwie ständig dreht, also der Kern ist immer ständig dreht sich um diese Person. Und das Grandiose, über das wir gesprochen haben, das sieht man halt relativ schnell, wenn man die Augen aufmacht und ein bisschen weiß, wo man hingucken muss. Diesen verdeckten Narzissmus, da hat man nur so ein Bauchgefühl und kann es nicht so richtig zuordnen.
Krass, oh, das ist schon echt komplex.
Und ansonsten
Also.
diese Red Flags, das würde ich immer mal downloaden. Vielleicht können wir das dann auch irgendwie mal anhängen oder sowas mit einem Link oder so. Diese Red Flags, egal für welche Beziehung, es ist einfach gut, mal so ein bisschen einen Katalog zu haben.
Ja.
Wenn das passiert, dann ist es keine gesunde Beziehung. Die muss ja keine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Es muss auch kein Borderline sein. Aber es ist schon mal nicht gegenseitiger Respekt, Wertschätzung, ja, das ist einfach gut, so ein bisschen im Schirm zu haben.
Ja, ich würde das vielleicht einfach den Link dazu mal in die Profilbeschreibung mit reinpacken. Dann könnt ihr das euch mal angucken. Und ich meine, ihr könnt euch ja auch jederzeit bei der Julia melden, nehme ich an, falls ihr Fragen habt oder vielleicht auch ein Coaching buchen möchtet. Vielleicht auch für ein Erstgespräch kann mir vorstellen, vielleicht, dass das schwierig ist, dass man vielleicht manchmal gar nicht sich sicher ist, ist die Person wirklich narzisstisch. Aber allein, wenn man vielleicht schon, ja, das Problem ein bisschen hat, ist es vielleicht gut, mal mit einer Person darüber zu sprechen.
Ja, genau. Es ist wirklich so eine Erleichterung, wenn man merkt, da läuft ein Muster da draußen, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist wirklich, wenn man das merkt, dann ist das ist wieder Startschuss, dann passiert so viel. Und dafür braucht es Lektüre oder eine Reflexion von außen oder auch einfach, ich höre dich und ich verstehe dich und ich weiß, durch was du durchgehst.
Ja.
Das, was du da erlebst, das ist wirklich so. Ja, das ist, und klar, könnt ihr euch gerne bei mir melden, könnt ihr auf meine Website gucken, auf mein Instagram, auf mein Facebook. Da ist auch viel, was man einfach so nachlesen kann, wo man sich erkennen kann, wo man schon merkt, aha.
Sehr gut, dann ja, vielen Dank für das Interview und mein allererstes Interview bisher. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Danke, dass dein erstes Interview sein durfte.
Ja, gerne. Und ja, vielleicht machen wir dann eben noch demnächst mal die zweite Folge zum Thema Trauma, Traumabewältigung. Genau, würde ich mich sehr freuen.
Ja, das können wir gerne machen.
Sehr gut. Dann danke euch auch fürs Zuschauen, Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen und fandet es auch so interessant wie ich. Genau, und bei Fragen, wie immer, könnt ihr euch jederzeit melden, bei mir oder bei der Julia. Ich kann euch da gerne auch Kontakte weiterleiten. Und genau, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Thank you.